Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte am Anfang, bevor ich die Predigt halte, noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Zusagen, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du uns begegnen möchtest im Gottesdienst und in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt die Ohren aufmachst, dass wir verstehen können, was du uns sagen möchtest, verstehen können, was so unbegreiflich ist, was wir irgendwie gar nicht fassen können. Ich bitte dich, dass wir das ein bisschen mehr verstehen dürfen heute. Amen. Wir haben zu Hause eine Liste, die finde ich sehr praktisch und ich habe euch einen Teil davon mitgebracht. Die ist in einem Ordner in unserer Küche und wir haben die Liste genannt, die endlose Liste der Dinge von man müsste mal. Und das ist sehr praktisch, weil immer wenn ich nicht weiß, was es zu tun gibt, dann gucke ich da rein und bin ganz inspiriert von den Dingen, die ich machen könnte. Und das Blöde an dieser Liste ist, die hört nicht auf. Es geht immer weiter und immer weiter und es gibt kein Ende. Aber wenn man mal was geschafft hat, dann fühlt sich so richtig gut an. Dann wieder was erledigt und gutes Gefühl dabei. Und ich habe euch einen kleinen Auszug mitgebracht und habe gedacht, eigentlich ist heute ein guter Anlass, mal zu gucken, was habe ich wieder geschafft, um mich selber ein bisschen gut zu fühlen. Und habe gedacht, ich schau mal, was kann ich wieder abhaken hier. Gartengießen. Hat geregnet, gestern, erledigt, kann ich streichen. Naja, und wenn ich dann hier so weiter gucke, dann hört es auch schon auf. Sommerreifen noch nicht gemacht, Tür im Gartenhaus noch nicht gemacht. Eieiei, Fahrrad, Tomiga reparieren noch nicht gemacht. Gewächshaus habe ich gemacht, gut. Ah, und hier, gelbe Säcke rausstellen, habe ich gemacht. Gestern erst, gerade noch so dran gedacht. Gewächshaus auch erledigt. Predigt. Ich könnte jetzt Amen sagen, dann hätte ich das Ding auch erledigt. Mache ich aber nicht. Und dann steht hier noch Ostern. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, was ich eigentlich damit meinte, als ich mir das aufgeschrieben habe. Letzte Woche war ja Ostern und Ostern habe ich gefeiert. Da war ich in Gunzenhausen bei der Osterkonferenz. Und wir haben Geschenke mitgenommen, haben das nicht vergessen, haben die Geschenke versteckt, die Kinder haben die Geschenke gefunden. Wir haben mit der Band gespielt, ich habe mit vielen Leuten gemeinsam aus verschiedenen Gemeinden Ostern gefeiert. War eine runde Sache, war schön, erledigt. Aber wenn ich das mit Ostern genauso mache wie mit all den anderen Dingen, dass ich einfach sage, jetzt setze ich da mal einen Haken dran und das Ding ist gegessen, dann habe ich irgendwas an Ostern nicht richtig verstanden. Weil bei Ostern ist es so ein bisschen anders. Bei Ostern geht es eben nicht drum, das war letzte Woche, das ist vorbei. Erledigt, gehen wir mal zum nächsten über. Sondern Ostern ist so eine ganz merkwürdige Sache, was wir da feiern. Und bei Ostern geht es eigentlich darum, hey, müssten wir das, was wir da feiern, dass wir feiern, dass Jesus nicht tot geblieben ist, dass er auferstanden ist. Das können wir nicht einfach abhaken, sondern da geht es eigentlich drum, eigentlich müssten wir bei Ostern so ein bisschen stehen bleiben und mal verweilen und das mal sacken lassen, damit uns das mal wirklich berühren kann, damit uns das wirklich mal verändern kann, was das für eine krasse Botschaft ist. Und obwohl Ostern rum ist, habe ich gedacht, ich möchte das heute nochmal mit euch machen. Ich möchte versuchen, diese Osterbotschaft nochmal anzuschauen und nochmal versuchen, dass uns das präsent bleibt, dass wir diese Hoffnung haben und nicht mehr loslassen und dass uns diese Hoffnung von Ostern begleitet in die nächste Zeit hinein, in unseren Alltag, in unser ganzes Leben, dass wir das nicht mehr loslassen, sondern dass wir Ostern aus dieser Hoffnung heraus unser ganzes Leben leben. Und wir hatten ja eine lange Zeit, wo wir uns wirklich mit Ostern und dem Thema beschäftigt haben. Wir hatten dieses Buch. Und ich möchte heute versuchen, nochmal so einen Bogen zu ziehen von Anfang der Passionszeit bis Ostern. Relativ schnell, weil das Buch war ja sehr ausführlich. Und möchte dem nochmal ein bisschen nachspüren. Und ich habe den allerersten Tag aus diesem Buch rausgesucht, wo es so ein bisschen drum ging. Da ging die Reise Jesu los nach Jerusalem. Da hat er sich auf den Weg gemacht, obwohl er schon wusste, dass er dort leiden wird und sterben wird. Und er fragt seine Freunde, die Jünger unterwegs, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Das, was wir hier gelesen haben, diese Aufforderung von Jesus zum Schluss, die finden wir immer wieder im Markus-Evangelium, dass Jesus den Leuten sagt, verratet keinem, was ihr hier gesehen habt. Nicht weitersagen. Und ich finde das total merkwürdig. Warum macht das Jesus? Da erleben die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, erleben, wie Jesus kranke Menschen gesund macht. Und Jesus sagt, nichts verraten hier. Und die Leute erleben, wie Jesus ein totes Mädchen zum Leben erweckt. Und Jesus sagt, nichts verraten. Und dann erlebt der Petrus hier so einen richtigen Lichtblick, wo er merkt, hey, Jesus ist der Messias, das ist nicht irgendein Mensch. Und Jesus sagt, hey, sag keinem was davon. Und dann sind sie nochmal auf diesem Berg der Verklärung, wo sie mitkriegen, wie Gott mit Jesus redet und wie er diese Erscheinung hat von Leuten, die sie aus dem Alten Testament kennen. Und Jesus sagt, hey, redet mit keinem drüber. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das? Weil Jesus kam doch auf die Welt, um von Gott zu erzählen, um die Menschen zurückzuholen in die Gegenwart Gottes. Er kam doch als der Sohn Gottes, er kam als der Retter. Warum sollen die Leute da nichts davon weitersagen? Ist doch komisch, ist doch merkwürdig. Und immer wenn diese Hoffnung auftaucht, setzt Jesus wie so eine Art Stopp. Da sind die Leute mit Jesus unterwegs und sie sehen, wie Jesus mit den Menschen redet, wie er sich um die Menschen kümmert. Sie sehen, wie er von Gott redet, wie er ein totales Vertrauen hat zu Gott. Sie sehen, wie Jesus Wunder tut und es passiert was, ihre Hoffnung wächst und sie fangen an, sich so ein paar Fragen zu stellen und sie stellen sich die Frage, hey, könnte das der Messias sein? Könnte das der sein, auf den wir so lange warten? Könnte das der sein, den Gott geschickt hat, den er versprochen hat? Und Jesus sagt, nicht drüber reden. Und ich glaube, dass das Jesus deshalb macht, um die Jünger zu warnen, um die Leute zu warnen, ihre Hoffnung nicht auf die falschen Dinge zu setzen. Es steht nicht in der Bibel, warum das Jesus gemacht hat. Er hat keine Erklärung, aber er hat an einer Stelle hat er gesagt, da geht es nämlich noch weiter, er hat nicht einfach nur gesagt, psst, Klappe halten, sondern er hat gesagt, sag keinem etwas davon, bis ich von den Toten auferstanden bin. Und wenn wir uns mal anschauen, was passiert, als die Leute diese Wunder erlebt haben, ich habe mal so ein paar Wunder rausgepickt, dann merken wir, dass eine Gefahr auch darin besteht, dass wir als Leute so sensationssüchtig sind und dass wir gerne diese Wunder sehen wollen, dass wir gerne sehen wollen, wie etwas Übernatürliches passiert, etwas Außergewöhnliches, etwas Großes. Und die Leute sehen, wie Jesus Menschen gesund macht und sie sagen, hey, ist ja super, dass du da bist. Du kannst doch unser Arzt sein, du kannst uns doch gesund machen, du kannst dich doch um uns kümmern. Oder als Jesus die vielen Leute satt macht. Sagen sie, Mensch, ist doch klasse, ey, du kannst doch unser Brotkönig werden. Du kannst uns doch immer satt machen, dass es uns so richtig gut geht. Oder als Jesus dann davon erzählt, dass er nach Jerusalem gehen wird und leiden wird und sterben wird, da sagt der Petrus, nee, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht nach Jerusalem gehen und leiden und sterben. Das geht doch nicht. Jetzt, wo es so gut läuft für uns. Und ich glaube, die Gefahr besteht darin, dass man auf die falschen Dinge die Hoffnung setzt. Und dass es nicht Dinge sind, die letztendlich tragen können. Dass das Dinge sind, die cool sind und die echt beeindruckend sind, wo man auch Gott dafür loben kann, wo krasse Sachen passieren. Aber Jesus sagt, wartet, bis ich auferstanden bin von den Toten. Aber irgendwie scheinen sie das nicht richtig mitzukriegen. Und sie hatten so ihre ganz eigenen Vorstellungen von Messias und Retter, wie das auszusehen hat. Und hatten sich auch schon so überlegt, wie Gott eingreifen soll und wie Gott sie von den Römern befreien soll und wie er ein großes, mächtiges Reich aufbaut. Und dann passiert nämlich etwas, das hat so gar nicht ins Bild gepasst, nämlich dann geht Jesus den Weg weiter und er nimmt es in Kauf, dass er tatsächlich an dem Kreuz stirbt, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Und als das passiert ist, da ist alle Hoffnung der Jünger auf einmal zerplatzt. Irgendwie hatte keiner damit gerechnet, obwohl Jesus immer wieder mal anklingen lassen hat, dass das passieren wird. Und mit dem Tod Jesu war plötzlich alles aus. Die Jünger, die erleben so ein richtiges Auf und Ab der Gefühle. Erst wächst die Hoffnung, sie erleben Dinge mit Gott, mit Jesus und dann stirbt er an dem Kreuz und alles ist aus. Alles, worauf sie gehofft haben, alles, woran sie geglaubt haben, wo sie dachten, das wird passieren, das löst sich in Luft auf. Und es ist nichts mehr übrig von der Hoffnung. Und sie fallen irgendwie in so ein ganz tiefes Loch. Und interessant ist auch, dass als Jesus am Kreuz stirbt, ist das überhaupt kein Ort, wo Hoffnung wächst, sondern es ist ein Ort der Trostlosigkeit der Jünger. Ein Ort, wo die Hoffnung zerstört ist. Ein Ort, wo sie sagen, hey, wir haben so gehofft und irgendwie ist alles jetzt ganz anders gekommen. Irgendwie haut's hinten und vorne nicht mehr hin. Irgendwie sind wir völlig ratlos. Scheint so, als ob wir auf die falsche Karte gesetzt haben. Scheint so, als ob wir uns auf die falschen Dinge verlassen haben. Scheint so, als ob Jesus doch nicht der Messias ist. Jesus stirbt am Kreuz. Das bedeutet, er war nicht der Messias, auf den wir gehofft haben. Es ist das Ende. Es ist aus. Es ist vorbei. Wir haben gehofft und unsere Träume lösen sich in Luft auf. Enttäuschung, Fassungslosigkeit, Trauer, Wut und Verzweiflung. Und dann passiert wieder etwas, womit keiner gerechnet hat. Nämlich dann plötzlich ist das Grab leer. Und Jesus begegnet den Leuten, begegnet den Frauen, begegnet den Jüngern, begegnet ganz vielen Leuten. Und in dieser Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, wächst eine neue Hoffnung, eine neue Qualität der Hoffnung. Eine Hoffnung, die die erste Hoffnung, diese kleine Wunderhype-Hoffnung, total übersteigt. Sie begegnen Jesus nicht als Geist oder als nette Vorstellung, sondern Jesus begegnet den Leuten tatsächlich. Jesus lässt sich anfassen von den Leuten. Jesus redet mit den Leuten. Jesus ist mit den Leuten. Und sie merken, hey, das ist ja tatsächlich so, dass einer, der tot war, wieder lebendig ist. Das ist etwas, das können wir uns nicht vorstellen, das können wir nicht begreifen, aber es ist so. Und es hat Auswirkungen auf die Leute. Es hat Auswirkungen auf ihren Glauben. Es hat Auswirkungen auf ihre Hoffnung. Und Eine völlig neue Dimension der Hoffnung ist geboren. Denn Auferstehung bedeutet, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Das, was vorher so aussah, alles ist aus. Jesus hat sich solche Mühe gegeben, er hat so ein vorbildliches Leben geführt. Aber wo endet es? Doch nur im Tod, doch nur am Kreuz. Aber das war nicht das letzte Wort. Das letzte Wort war Auferstehung. Und das bedeutet, das letzte Wort hat nicht der Tod. Das letzte Wort hat nicht die Macht dieser Welt, nicht die Unterdrückung, nicht das Böse, nicht der Tod, sondern das letzte Wort hat Gott. Und indem Jesus nicht tot bleibt, sondern aufersteht, bestätigt Gott Jesus in allem, was er gesagt und getan hat. Er bestätigt Jesus in seiner Lebensweise. Er bestätigt Jesus in seiner Lehre, was er über Gott gelehrt hat. Er bestätigt Jesus als den Retter, als den Messias. Und Auferstehung bedeutet plötzlich, ja, es ist wirklich der Messias. Und jetzt können die Jünger auch ein Ausrufezeichen dahinter machen. Erst war es so die Frage, ja, kann das wirklich sein, dass er es ist? Dann der Tod, das große Aus? Nee, also das kann ja wohl gar nicht sein. Und als sie merkten, hey, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, das bestätigt ihn als den, der er ist, Gottes Sohn, Gottes verheißener Retter, der Messias. Auferstehung bedeutet, die Liebe Gottes hat gesiegt über alle Lieblosigkeit, über alle Trostlosigkeit, über alle Hilflosigkeit. Und wir können uns das irgendwie nicht vorstellen, was das bedeutet. Das geht irgendwie nicht in unseren Kopf rein, weil das all unser Denken, all unsere Erfahrung komplett sprengt. Die Leute damals konnten sich das auch nicht vorstellen, obwohl Jesus davon geredet hat. Aber sie waren trotzdem überrascht, als es dann soweit war. Und das ist nichts, was wir irgendwie mit unserem Verstand greifen können oder irgendwie in unser Denkschema reinpasst. Unser Denkschema ist eher so, wenn jemand tot ist, dann ist er tot und dann ist es vorbei. Und das passt in unseren Kopf rein, das können wir ganz gut einordnen, weil so lehrt es uns die Erfahrung. So haben wir es kennengelernt und so verstehen wir es auch. Und plötzlich passiert etwas, was wir überhaupt nicht einordnen können, womit wir nicht rechnen, was wir nicht nachvollziehen können, was wir nicht verstehen können, aber was uns trotzdem eine enorme Hoffnung geben kann. Und wir sehen, dass Gott Möglichkeiten hat, die unseren Verstand total übersteigen. Und wir dürfen mit Gottes Möglichkeiten rechnen, dass er kein Gott ist, der hilflos ist, kein Gott, der machtlos ist, sondern er hat alle Möglichkeiten, Möglichkeiten, die wir nicht fassen können. Er hat Möglichkeiten, mit denen wir nicht rechnen können. Er hat Leben in sich selbst und er ist in der Lage, Leben zu geben. Leben, das nicht aufhört. Und mit der Auferstehung Jesu, mit der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ist der Glaube der ersten Christen geboren. Nicht mit dem Kreuz. Das Kreuz war nicht der Ort der Hoffnung. Das Kreuz war der Ort der Verzweiflung. Und das Kreuz ist erst zum Ort der Hoffnung geworden, als die Leute gesehen haben, das war nicht das Ende. Jesus lebt. Er ist nicht tot geblieben. Und wir sehen in der Bibel einen klaren Unterschied zwischen vorösterlicher Hoffnung und nachösterlicher Hoffnung. Genau das, was ich euch vorhin versucht habe, ein bisschen zu erklären. Diese erste Hoffnung, diese vorösterliche Hoffnung, das war Wunderheiler-Hoffnung, das war Brotkönig-Hoffnung, das war Lass-uns-Hütten-Bauen-Hoffnung. Lass uns das bisschen, was wir hier haben, festhalten, ist doch schön. Und nach der Auferstehung konnten die Leute ganz anders von Jesus reden. Sie konnten reden von ihm als wirklich Gottes Sohn, als der Messias. Sie konnten reden von dem Auferstandenen, den Gott nicht im Tod gelassen hat, sondern den Gott auferweckt hat. Und ihr könnt euch ja mal, dazu reicht meine Zeit nicht, ihr könnt euch ja mal die Auferstehungsberichte anschauen zu Hause oder die Pfingstpredigt von Petrus oder von Paulus Predigten. Das gehört immer zusammen. Da wird Jesus als der Gekreuzigte und Auferstandene verkündigt. Als der, der nicht tot geblieben ist, als der, der von Gott lebendig geworden ist. wieder lebendig gemacht worden ist. Und es gibt eine Hoffnung, die über unsere eigenen Grenzen hinausgeht, über unseren Tod hinaus. Wir dürfen hoffen, weil Jesus nicht tot geblieben ist. Was für eine Kraft, die da drin steckt. Und ich wünsche uns, dass wir aus dieser Art der Hoffnung leben, dass wir auf unsere Hoffnung auf die Auferstehung Jesu setzen, nicht auf diese Wunder-Hype-Hoffnung, sondern auf diese Hoffnung, die unseren Glauben tragen kann, dass es mit dem Tod nicht aus ist. Und es gibt immer wieder die Gefahr, dass versucht wird, das anders zu erklären. Schon damals gab es die Gefahr, und es gibt diese Gefahr auch heute, dass Auferstehung so krass ist, so undenkbar, so völlig weg von dem, was wir uns vorstellen können, dass versucht wird, das irgendwie anders zu erklären. Dass man da Erklärungsversuche hat, die uns auch einleuchten und die auch nachvollziehbar sind. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt. Könnte ja auch sein, dass Jesus gar nicht richtig auferstanden ist. Und darin liegt eine Gefahr. Und Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und ich habe euch da eine etwas modernere Übersetzung mitgebracht. Ich bräuchte mal Hilfe, dass wir mal das Geheimnis lüften. Also das ist eigentlich keine Bibelübersetzung in dem Sinn, sondern eine Bibelübertragung. Und das ist 1. Korinther 15, Abvers 12, Übertragung nach Dominostein. Und ich bräuchte mal einen, der uns diese Übertragung vorliest. Auch einen Freiwilligen. Ganz einfach, es ist wirklich ganz einfach. Wer möchte uns diese Übertragung mal vorlesen? Der komme bitte jetzt nach vorn. Jawohl, Anja. Also, das funktioniert folgendermaßen. Du bekommst hier diesen Haken und dann ist da unten der Stein mit der Öse. Und den Haken, den fädelst du in die Öse und dann ziehst du den vorsichtig raus. Und wir schauen. Einfach ziehen. Es hat nur halb geklappt. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, die ganze Zeit. Eigentlich hätte das so aussehen sollen. Ich habe es oft probiert, es hat oft geklappt. Ich habe es mal probiert, es hat einmal nicht geklappt. Und genau jetzt hat es wieder einmal nicht geklappt. Aber du hast hier diesen Stein rausgezogen und nimm mal diesen Stein und lese mal hier durchs Mikro vor, was da drauf steht.
Da steht Auferstehung.
Dankeschön. Kannst dich wieder setzen. Vielen, vielen Dank. Also, da steht Auferstehung drauf. Und dieses Gebilde, was wir da gesehen haben, das stellt unseren Glauben dar, unser Glaubenshaus. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Jenga kennt. Bei Jenga geht es so, da zieht man so einen Turm, da zieht man so Steine raus und legt es oben hin und wieder einen Stein raus und legt ihn wieder oben hin. Und wenn man eine ruhige Hand hat, dann kann man da richtig viele Steine rausziehen und immer drauflegen und drauflegen und der Turm wird immer größer und größer und größer. Bei diesem Gebilde bei unserem Glaubenshaus ging das nicht. Da ziehst du einen Stein raus, der Stein heißt Auferstehung, und das ganze Ding kippt in sich zusammen. Obwohl das so groß ist, obwohl das so ein Riesenteil war, ein Stein raus und alles fällt in sich zusammen. Es gibt eine Kettenreaktion und das ist der Text, wie er in der Bibel steht. Da schreibt Paulus, aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch unser Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Und es gibt wie so eine Art Kettenreaktion, wie das, was wir gerade gesehen haben, ein Ding rausgezogen und eins kommt zum anderen und es lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich habe euch das nochmal hier als kleines Schaubild aufgemalt. Also es gibt Leute, die sagen, naja, das mit der Auferstehung, das ist nicht wirklich, wirklich so ernst zu nehmen. Das kann man auch anders deuten. Kann man auch denken, das ist so eine innere Gewissheit, dass der Geist von Jesus weiterlebt oder wie auch immer. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann bedeutet das auch, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und dann bedeutet das auch, dass die ganze Predigt, das, was verkündigt wird über Jesus, dass das wertlos ist. Dass wir dann auch nicht auf Gott Vertrauen brauchen. Das ist ebenfalls vergeblich, weil wir dann immer noch in den Sünden gefangen sind und es keine Rettung gibt. Und ihr könnt ja mal euch ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, wenn dieser Stein aus dem Glaubenshaus rausgezogen wird. Was bleibt dann wirklich noch übrig? Stellt euch das mal vor, nehmt euch mal die Zeit zu Hause. Was bleibt an Hoffnung übrig, wenn das nicht mehr da ist? Warum beten wir dann zu Gott, wenn es eigentlich gar kein Gott ist, der seinen eigenen Sohn wieder lebendig macht? Warum vertrauen wir dann auf Gott, wenn mit dem Tod alles zu Ende ist? Warum treffen wir uns hier? Was für eine Hoffnung gibt es noch, wenn das nicht mehr da ist? Und es schrumpft zusammen auf etwas ganz Kleines, nämlich auf vielleicht die Erkenntnis, ja, das Leben, was Jesus geführt hat, war echt vorbildlich. Das kann man nacheifern, das waren tolle Gedanken, das war eine tolle Lebensweise. Das können wir auch so machen. Aber es endet mit dem Tod. Und wir müssen uns komplett auf dieses Leben hier und jetzt konzentrieren. Und es gibt nichts darüber hinaus. Und letztendlich bleibt übrig, ja, wir müssen irgendwie das Beste aus dem Leben machen, was uns hier bleibt. Und lass uns das genießen, so gut wir können. Lass uns die Gemeinschaft miteinander genießen. Es ist schön, wenn wir zusammen sind. Und das war's. Und das ist echt dünn. Das ist nix. Das ist gar nichts. Wie gut, dass es nicht so ist. Paulus schreibt weiter, ja, es verhält sich aber ganz anders. Zum Glück. Christus ist von den Toten auferstanden. Das war die Hoffnung der ersten Christen, das war die Hoffnung des Paulus. Daran haben sie festgehalten, daran haben sie sich nicht rütteln lassen. Das war der Inhalt ihrer Verkündigung. Das war das, warum sie Leiden auf sich genommen haben, warum sie rausgegangen sind, warum sie in die Welt hinausgegangen sind, um das zu verkünden. Jesus, der gekreuzigt wurde, der ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Und das gibt uns eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, dass Jesus wirklich der Messias war und eine Hoffnung für uns selbst. Doch ist Jesus von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und das ist die große Hoffnung, dass mit Jesus etwas begonnen hat, was bei uns weitergehen wird. Dass Gott einen Plan mit der Schöpfung hat und diesen Plan noch nicht aufgegeben hat. Dass das letzte Wort über all unsere Hilflosigkeit, über unser Versagen, über unsere Schuld, über all das Böse, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, sondern dass Gott neu machen wird. Und dass das, was Gott an Jesus getan hat, dass das auch auf uns wartet. Und das ist die Argumentation von Paulus. Jesus ist der Erste und das gibt uns die Gewissheit, das gibt uns die Hoffnung, dass Gott das auch an uns tun wird. Gott hat versprochen, die ganze Schöpfung neu zu machen. Und er hat mit Jesus schon begonnen. Mit Jesus ist es passiert. Er wurde auferweckt zu einem Leben, was nie wieder sterben wird. Und das ist das, worauf wir warten dürfen. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir, weil das echt was ist, was in den Kopf nicht reinpasst, dass uns das präsent bleibt, unser ganzes Leben lang. Dass wir mit dieser Hoffnung der Auferstehung, mit der Freude von Ostern, dass wir da durch unser Leben gehen, Tag für Tag, und dass wir das festhalten und nicht einfach sagen, Ostern war letzte Woche, haken wir mal ab und gut, gehen wir mal zum nächsten über, sondern dass uns das bleibt. Amen.